Predigtext, wie gesagt, Jeremia 1, 4 bis 12. Wir hören ihn erst während der Predigt. Lasst uns noch beten. Lieber Herr, gib du uns jetzt dein gutes Wort. Lass es uns hören, aufnehmen und hilf uns, es zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, mit Gottes Bodenpersonal ist das ja so eine Sache. Irgendwie sind da oft ziemlich merkwürdige Gestalten dabei. Zum Beispiel jenes Mitglied im Kirchenvorstand, nein, ich spreche nicht von unserer Bad Königer Gemeinde. Also jenes Mitglied im Kirchenvorstand, das mit dem Auto immer viel zu schnell durch die 30er-Zone fährt. Und sowas ist im Kirchenvorstand, heißt es dann. Oder jener Jungscher Leiter, der doch tatsächlich die 10. Klasse wiederholen musste. Und der ist auch immer so komisch angezogen. Dem sollen wir unsere Kinder anvertrauen? Oder die Erzieherin im Kindergarten. Also guckt euch mal an, was aus deren eigenen Kindern geworden ist. Und dann erst noch der Pfarrer. Den einen sind seine Predigten viel zu lang, den anderen viel zu langweilig. Konfirmanden finden beides. Dazu nuschelt er noch schlimmer als Til Schweiger, ohne auch nur halb so gut auszusehen wie der. Warum sollte man da noch in die Kirche gehen? Und so weiter. Lauter unvollkommene Typen. Lauter ungeeignete Männer und Frauen. Gottes Botenpersonal. Ginge das denn nicht besser? Aber komischerweise war es schon immer so. Der lebendige Gott wählt Leute als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, da stehen jedem Personalchef alle Haare zu Berge. Ein altes, kinderloses Ehepaar im Rentenalter wählt er aus, um Stammeltern seines Volkes zu werden. Ein verwöhntes Muttersöhnchen, außerdem Papis Liebling, macht er zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens mit der Aufgabe, die Ernährung für mehrere Jahre sicherzustellen. Ein Totschläger auf der Flucht soll die Israeliten Jahrhunderte später aus Ägypten herausführen. Ein viel zu junges Mädchen aus einem unbedeutenden Provinznest wählt er aus, um Mutter des Weltenheilandes zu werden. Und deren Sohn zieht später durchs Land und seine Truppe besteht aus Fischern, Handwerkern, Hirten. Ein Christenverfolger, der mindestens Beihilfe zu einem Mord geleistet hat und der außerdem schlecht reden kann, ich weiß nicht, ob er auch genuschelt hat, der wird zum wichtigsten Apostel für das gesamte Römische Reich. Und so weiter. Das zieht sich von vorne bis hinten durch die ganze Bibel durch. Gottes Personalpolitik ist echt seltsam. Und dazu passiert dann nicht nur einmal, dass er auch noch Leute auswählt, die sich gar nicht um einen Job beworben haben, die gar keine Lust haben, die selbst sagen, dass sie die Falschen sind. Wir hören mal in so ein Einstellungsgespräch hinein. Es berichtet ein junger Mann namens Jeremia.
Und das Herrn Wort geschah zu mir.
Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.
Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir:
Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr.
Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir:
Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.
Und es geschah des Herrn Wort zu mir:
Jeremia, was siehst du?
Ich sprach: Ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir:
Du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue.
Gott sucht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damals und heute. Aber der lebendige Gott erlebt das Gleiche, was auch wir hier in Bad König so oft erleben, wenn wir Menschen suchen, zum Beispiel für den Kirchenvorstand, bald geht's wieder los, wir sind auf Kandidatensuche, oder für den Besuchsdienst, für die Jugendarbeit, für die Gemeindebriefredaktion. Gott hört ein Nein. Und er bekommt gute Gründe genannt. Bekommen wir auch immer. Ich will jetzt aber gar nicht groß auf das gut begründete Nein eingehen, sondern einfach mal schauen, warum Jeremia am Ende den Job doch bekommt. Zuerst, Gott kennt seine Leute. Gott kennt seine Leute. Hey, ich bin zu jung, sagt Jeremia. Und das ist doch gut zu verstehen, dass er das sagt. Und das macht ihn doch irgendwie auch sympathisch. Das ist keiner von den jungen Wilden, die alles besser wissen und alles durcheinander bringen. Der ist demütig, bescheiden. Prophet für die Völker? Ich bin zu jung. Ich kann nicht predigen. Okay. Andere sind zu alt. Man soll die Jüngeren vorlassen. Die Nächsten sind zwar weder zu jung noch zu alt, die sind genau im richtigen Alter, aber gerade die sind natürlich viel zu beschäftigt mit Karriere und Familie und Hausbau. Zu jung, zu beschäftigt, zu alt und irgendwann zu tot. Oder es heißt, ich habe das nicht gelernt, andere können das besser, ich weiß nicht, ob mein Glaube dafür ausreicht und so weiter. Das Interessante, Gott lässt sich, zumindest hier bei Jeremia, auf diese Diskussion überhaupt nicht ein. Schon bevor Jeremia mit seiner Ausrede kommt, macht er klar, hey, ich kenne dich, besser als du selbst dich kennst. Ich kannte dich schon, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe. Ihr Lieben, das nur nebenbei. Ein Embryo ist nie einfach nur ein Zellklumpen im Mutterleib, sondern das ist ein Mensch, den Gott kennt und liebt, mit dem er einen Plan hat. Und zwar nicht erst im Mutterleib, sondern sogar schon davor. Ein Gedanke Gottes, eine Idee Gottes, ein Wunsch Gottes. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Satz von Hans-Joachim Eckstein. Ich kannte dich, sagt Gott, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und damals schon hat Gott Jeremia als seinen Propheten ausgesondert. Er hat einen Plan mit ihm von Anfang an. Gott kennt uns, besser als wir selbst uns kennen. Und Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Das heißt nicht, dass da jeder Tag und jeder Schritt vorhergezeichnet sind. Aber das heißt, dass Gott in jedes Leben etwas hineinlegt, was sich entfalten soll, was nach seinem Willen zur Vollendung kommen soll. Dass er eine Vorstellung davon hat, was aus uns werden kann, wenn wir ihn nur machen lassen. Deshalb fragen Sie ihn doch, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Was ist dein Wille für mich? Und noch wichtiger ist dann die Frage, ob Sie diesen Willen auch gelten lassen oder nicht. Sie können Ihr Leben auch anders führen. Es geht schlicht um die Frage, ob Sie, ob ihr, ob ich, ob wir gehorsam sind. Gott sagt, ich kenne dich. Erklär mir doch bitte nicht, was du nicht kannst, sondern hör auf das, was ich dir sage und dann tu's. Ein zweites, Gott steht zu seinen Leuten. Sehen Sie, Gott nimmt nicht Menschen in seinen Dienst und sagt, na dann mach mal. Gott beruft nicht Menschen und lässt sie dann einfach fröhlich vor sich hinwurschteln. Gott sucht keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und lässt sie dann alleine arbeiten. Sondern was kein weltlicher Chef, was kein irdischer Arbeitgeber machen würde, er ist dabei. Und zwar bei jedem einzelnen Schritt, bei jedem Handgriff, bei jedem Wort. Er steht zu seinen Leuten. Gott steht nicht nur hinter ihnen, wie ein ordentlicher Chef das tut. Und er stellt sich nicht nur vor sie, wie ich das von einem guten Arbeitgeber immer erwarten würde. Er schaut ihnen auch nicht ab und zu mal auf die Finger, um sie vielleicht noch ein bisschen weiter zu trainieren. Sondern er steht zu ihnen. Er ist bei ihnen. Er hilft ihnen. Ich zitiere noch mal ein paar Sätze aus diesem Einstellungsgespräch, das wir gerade gehört haben. Er sagt zum Beispiel, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Ich sende dich und ich gebiete und ich lege meine Worte in deinen Mund. Und bei allem gilt, das kommt nochmal, ich bin bei dir. Versteht ihr, was ihr im Dienst für Gott tut, das tut er immer auch im Dienst mit Gott. Da will er immer mit dabei sein. Da geht's nie nur um uns und unsere menschlichen Möglichkeiten oder eben Unmöglichkeiten, sondern da geht's immer um ihn und seine große Kraft. Trotzdem ist Jeremia dann später nicht von Erfolg zu Erfolg geeilt. Der wurde nicht als Motivationstrainer auf Managerseminare eingeladen. Der war kein Dauergast bei irgendwelchen Talkshows und er wurde auch nicht zum beliebtesten Mitbürger gewählt. Oh nein, Jeremia hat fürchterlich gelitten unter seinem Amt, das er da bekommt. Er hatte den Menschen nämlich im Namen Gottes ein deutliches Nein zu sagen. Und dafür hat man ihn in ein Brunnenloch geworfen, er wurde ins Gefängnis gesteckt, er erlebte jede Menge Widerstand. Und Jeremia hat mit Gott gehadert, hat ihm vorgeworfen, ihn vergewaltigt zu haben. Er hat sogar den Tag seiner Geburt verflucht. Es ist erschütternd, das zu lesen im Buch Jeremia. Zum Beispiel Kapitel 20, da ist es am massivsten. Er hatte es satt, so satt. Aber dazwischen finden sich dann immer wieder Sätze, auch Kapitel 20, wie zum Beispiel, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Das hat er erfahren und das war trotz allem sein Halt. Und der Grund, warum er weitergemacht hat. Er bekennt einmal, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Das erlebte er eben auch, dass er es nicht nur satt hatte, sondern gründlich, sondern dass er satt wurde. Dass Gott ihn gespeist hat, gesättigt hat, mit Frieden, mit Freude, mit Trost, mit seinem guten Wort, mit all dem, was Jeremia jeweils gerade brauchte. Das sei allen gefrusteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Reich Gottes gesagt. Gott steht zu euch. Das sei all denen gesagt, die ihren Glauben im Alltag nicht verstecken und die deshalb auch Gegenwind bekommen, in der Familie, im Freundeskreis, in der Schulklasse, was auch immer. Gott lässt euch nicht allein. Das darf ab und zu auch ein müde Geschaffter oder auch ein sich müde Seufzender, das taucht auch mal auf Jeremia, ein müder Pfarrer erfahren. Ich bin nicht allein. Er erträgt mich nicht nur, sondern er trägt mich. Gibt mir Speise, schenkt mir Freude, hat Trost bereit. Und es ist schön, in seinem Dienst zu stehen. Bitte, wo ist denn ein besserer Chef zu finden als er? Würde ein anderer für seine Leute das tun, was Gott getan hat? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? So weit geht er, bis in den Tod, weil er bei uns sein will. Also, das war das Zweite, Gott steht zu seinen Leuten. Ein Drittes, Gott steht zu seinem Wort. So manchmal fragt man sich als Mitarbeiter Gottes ja schon, bringt's das alles? Da gibt eine Gemeinde sich große Mühe einladen zu sein und trotzdem wird der Gottesdienst immer leerer, auch ohne Corona. Da hängt sich ein Pfarrer und vielleicht Mitarbeiter auch echt rein in die Konfi-Arbeit und am Ende sind die alle fort. Da lässt sich jemand auf die Mitarbeit im Kirchenvorstand ein, und der Lohn sind schlaflose Nächte und graue Haare. Ja, zumindest das kann mir nicht mehr passieren, aber das ist kein Job, in dem es immer nur gemütlich zugeht. Ich weiß, und trotzdem suchen wir Menschen dafür. Da engagieren sich Christen in dieser Welt, in der Politik, in der Gesellschaft, und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass alles den Bach runtergeht. Da hat Jeremia gepredigt und konnte den Untergang des Reiches doch nicht verhindern. Zunehmender Verfall, immer größere Gottlosigkeit bei gleichzeitig boomender Religiosität, das passt gut zusammen, Gottlosigkeit und Religiosität. Krieg, Eroberung, Verschleppung nach Babylon, alles musste er miterleben. Sein Ruf zur Umkehr, umsonst. Aber Gott sagt ihm von Anfang an, Jeremia, was du in meinem Dienst tust, ist nie umsonst. Ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Gottes Wort ist nie ein leeres Wort. Was Gott sagt, das tut er. Gott hält Wort, Gott steht zu seinem Wort. Es ist nie umsonst, wenn wir sein Wort weitersagen. Seines, das ist wichtig, seines, nicht unseres. Da müssen wir genau hinhören, betend hören und dann erst reden. Wir brauchen eine neue Ehrfurcht vor Gottes Wort. Gott wacht über seinem Wort und er tut, was er sagt. Da taucht dann eines Tages jemand auf und sagt, das hat mein Bild von Kirche damals völlig verändert, als ich mal Gast in eurer Gemeinde sein durfte und so freundlich aufgenommen wurde. Inzwischen bin ich Hauskreisleiter, lade andere ein in mein Wohnzimmer, teile mit ihnen meinen Glauben. Oder da kommt eine junge Mutter zur Taufe ihres Kindes und sagt, ich habe Jesus als meinen Heiland angenommen. Und der Grundstock dafür wurde damals im Konfi-Unterricht gelegt. Damals ist die überhaupt nicht aufgefallen, schon gar nicht positiv. Oder da erfährt jemand durch seinen christlich engagierten Nachbarn ganz praktische Hilfe im Alltag und denkt sich, an diesen Christen und ihrem Gott ist vielleicht ja doch was dran. Und er wird neugierig. Oder da begegnet dir später mal jemand im Himmel und sagt, du, ich bin dir so dankbar, dass du mir damals von Jesus erzählt hast, sonst wäre ich heute nicht hier. Da lesen wir heute noch die alten Worte des Jeremia und merken, wie gut die uns tun und wie sehr Gott ihn bestätigt bis heute. Gott steht zu seinem Wort. Mit Gottes Bodenpersonal ist das so eine Sache, stimmt. Und ich beurteile das auch als Insider. Wir sind alle nicht perfekt. Und manchmal machen wir echt Mist, werden schuldig. Vieles in der Gemeinde Gottes funktioniert nicht wegen, sondern trotz des Bodenpersonals. Weil er selbst seine Gemeinde baut. Nein, Gott braucht uns alle nicht unbedingt dazu. Aber er will uns gerne dabei haben, sie und dich und mich. Und dabei sucht Gott keine Helden und keine Glaubensheldinnen, sondern er sucht schlicht und einfach Leute, die ihm gehorsam sind. Und wer sich von ihm finden und berufen lässt, der darf dann wissen, Gott kennt dich, Gott steht zu dir und Gott steht zu seinem Wort. Amen.